Übersetzung: Vollkommenheit in der Selbsterkenntnis kann von keinem Yogi erreicht werden, solange er sich nicht im hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes betätigt. Denn das ist der einzige glückverheißende Pfad. Erläuterung: Hier wird deutlich erklärt, dass Wissen und Entsagung niemals vollkommen sein können, solange sie nicht mit hingebungsvollem Dienst verbunden sind. Nayujjamanaya bedeutet, ohne verbunden zu sein. Wenn von hingebungsvollem Dienst die Rede ist, stellt sich die Frage, wem dieser Dienst geleistet werden soll. Hingebungsvoller Dienst soll der höchsten Persönlichkeit Gottes dargebracht werden, die die Überseele aller Dinge ist. Denn das ist der einzig verlässliche Pfad der Selbsterkenntnis oder Brahman-Erkenntnis. Das Wort Brahma-Siddhaye bedeutet zu verstehen, dass man von der Materie verschieden ist, zu verstehen, dass man Brahman ist. Die vedischen Wörter lauten Aham Brahmasmi. Brahma-Siddhi bedeutet, dass man wissen sollte, dass man nicht von Materie ist. Man ist reine Seele. Es gibt verschiedene Arten von Yogis, doch von jedem Yogi sollte man annehmen, dass er sich mit Selbsterkenntnis oder Brahman-Erkenntnis befasst. Es heißt hier deutlich, dass man den Pfad des Brahma-Siddhi nicht leicht erreichen kann, solange man sich nicht voll im hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes beschäftigt. Zu Beginn des zweiten Kapitels des Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass sich spirituelles Wissen und Entsagung der materiellen Welt manifestieren, sobald man sich im hingebungsvollen Dienst Vasudevas betätigt. Folglich braucht sich ein Gottgeweihter nicht gesondert um Entsagung oder Wissen zu bemühen. Hingebungsvoller Dienst ist in sich selbst so mächtig, dass einem durch seine dienende Haltung alles offenbart wird. Das heißt hier Shiva Panta. Das ist der einzige glückverheißende Pfad zur Selbsterkenntnis. Der Pfad des hingebungsvollen Dienstes ist das vertraulichste Mittel, Brahman-Erkenntnis zu erlangen. Dass die Vollkommenheit der Brahman-Erkenntnis durch den glückspendenden Pfad des hingebungsvollen Dienstes erlangt wird, deutet darauf hin, dass die sogenannte Brahman-Erkenntnis oder Erkenntnis der Brahma-Jyoti-Ausstrahlung nicht Brahma-Siddhi ist. Jenseits des Brahma-Jyoti befindet sich die höchste Persönlichkeit Gottes. In den Upanishaden betet ein Gottgeweihter zum Herrn, er möge gütigerweise die Ausstrahlung des Brahma-Jyoti entfernen, damit der Gottgeweihte im Innern des Brahma-Jyoti die eigentliche ewige Gestalt des Herrn sehen könne. Solange man nicht die transzendentale Gestalt des Herrn erkennt, kann von Bhakti keine Rede sein. Bhakti erfordert die Existenz des Empfängers hingebungsvollen Dienstes und des Gottgeweihten, der hingebungsvollen Dienst ausführt. Brahma-Siddhi durch hingebungsvollen Dienst ist die Erkenntnis der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Erkenntnis der leuchtenden Strahlen, die vom Körper des höchsten Gottes ausgehen, ist nicht die vollkommene Stufe des Brahma-Siddhi oder Brahman-Erkenntnis. Noch ist die Erkenntnis des Paramatma-Aspekts der höchsten Person vollkommen. Denn Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist Akhilatma. Er ist die Überseele. Wer die höchste Persönlichkeit erkennt, erkennt auch die anderen Aspekte, nämlich den Paramatma-Aspekt und den Brahman-Aspekt. Und diese Gesamterkenntnis ist Brahma-Siddhi. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Desatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Noch einmal den Text. Najujjamanaya bhaktya bhagavatya kilatmani satrishosti shivapanta yoginam ramasiddhaye. Vollkommenheit in der Selbsterkenntnis kann von keinem Yogi erreicht werden, solange er sich nicht im hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes betätigt. Denn das ist der einzige glückverheißende Pfad. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass von all denjenigen, die Yoga ausführen, diejenigen am höchsten anzusehen sind, die sich im vollkommenen, hingebungsvollen Dienst zu ihm beschäftigen. Vor etwa 5 Jahren, es war 9 Uhr morgens, ging ich in eine Schule herein. Es war in Göteborg. Und ich war so, richtig so was. Dann war ein Vortrag, den ich geben sollte. Und ich habe ihn gegeben. Und am Ende habe ich mich noch ein bisschen befasst mit den waren einige Lehrer, die nach vorne kommen und noch mit mir sprechen wollten. Und schließlich dann fing die neue Unterrichtsstunde an, und die neue Unterrichtsstunde wurde von einem anderen Lehrer, der nicht beim ersten Vortrag dabei war, eingeleitet. Und ich hörte im Rausgehen, wie er sagte, heute möchte ich versuchen, mit Ihnen, also er hat seine Schüler angesprochen, über die Errungenschaften der Yogis in Indien zu sprechen. Und als ich das hörte, habe ich mich gleich umgeredet und habe gesagt, die Vorlesung sollte ich geben. Ich war gerade in Indien und ich habe da Sachen gesehen. Ich habe einen Yogi gesehen, der geflogen ist. Und der Lehrer war sehr erfreut und sagte, was? So ein außergewöhnliches Arrangement. Ich war nämlich nicht ganz, ich bin nämlich ganz sachkundig. Bitte geben Sie die Vorlesung. Ich bin mal gespannt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich dann anfing, aus dem Nektar der Hingabe Srila Prabhupadas Analyse der 8 Siddhis oder 8 mystischen Yoga-Vollkommenheiten nacheinander aufzuzählen. Dass ein Yogi sich kleiner machen kann als das Kleinste und in ein Atom eindringen kann, zum Beispiel. Oder dass der Yogi ohne mechanische Vehikel in Anspruch zu nehmen, reisen kann, und zwar nicht nur von London nach New York, er braucht also nicht mal Landehafen dafür, sondern auch von Planet zu Planet. Dass der Yogi auf Wunsch jede beliebige Form annehmen kann, waren alle sehr erstaunt, wirklich, ja. Dass der Yogi in der Lage ist, Naturgesetze rückgängig zu machen, also sich durchaus über Gravitationsgesetze zu erheben. Dass der Yogi Leute unter seine Kontrolle bringen kann und so weiter und so fort. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, ich gab ausführliche Beispiele von Yogis, die diese Errungenschaften erlangt hatten. Und am Ende dann kamen Fragen, und zwar, wie das möglich sein sollte. Sind nicht alle Vorgänge oder alle Ereignisse in dieser Welt durch strikte, ja rigide physische Gesetze kontrolliert? Es ist zum Beispiel so, wenn ich dieses Glas fallen lasse, dann fliegt es nicht plötzlich zu irgendeinem Mund von euch und gießt das Wasser da rein, sondern es macht eine einzige Bewegung. Die hat es seit Jahrtausenden von Jahren gemacht. Sie fliegt auf den Boden und schüttet Tatvasagara das Knie nass. Dass wir das Glas machen. Wir brauchen das gar nicht erst auszuprobieren und experimentell zu beweisen, dass geschieht. Wenn ich das hier so fallen lasse, dann geschieht das und nur das. Ein besseres hast du. Gut. Danke. So, wie können sich irgendjemand über die Gesetze der materiellen Natur erheben und sie sogar rückgängig machen. Ich möchte heute ein wenig, ganz kurz darüber sprechen, also nicht so lang, wie wir es da gemacht haben, denn das Thema ist durch den Text bereits vorgegeben. Doch es ist sicherlich interessant, das zu verstehen. Ich möchte ganz einfach ein einfaches Beispiel geben. Ich kann mich aus eigener Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit voranbewegen. Mit meiner physikalischen Kraft kann ich vielleicht 60 Stundenkilometer erreichen, wenn ich mit einer, ja, das ist durchaus möglich, auf dem Fahrrad, und mich so schnell voranbewegen. Aber alle Wege, die mit eigener Kraft betrieben werden, haben schon Geschwindigkeitsgrenzen. Wenn ich mich jedoch einer höheren Kraft, einer anderen Kraft anschließe, beispielsweise in ein Flugzeug steige, dann werde ich dort auf riesige Geschwindigkeiten kommen können. Stellt euch nun mal vor, ich würde, das ist ein bisschen hypothetisch, es ist sehr abstrakt, aber ich glaube, nachdem wir gestern also alles hinterfragt haben, was wir in dieser Gesellschaft so als normal ansehen, als für die, wie war das Wort, Untertan und Obertan und Hintertan zutreffend. Stellt euch bitte mal vor, jemand würde jetzt mal mit der gleichen Geschwindigkeit neben dem Flugzeug fliegen, also mit wehendem Haar würde er durch die Gegend katapultiert. Was hätte dieser Mensch für eine unsagbare Geschwindigkeit? Was hätte der für eine unsagbare Kraft? Er könnte durchaus durch die Wände hier durchschießen, nicht? Also wenn er, das würde sein physischer Körper sicherlich sehr ramponieren, aber die Kraft ist da, mit dem er das machen kann. Er hat also diese unglaublich physische Kraft, diese Lokomotion und diese Fortbewegung in der Kraft, weil er auf einen anderen Energielevel gekommen ist. Eben dadurch, dass er Teil hat an der Kraft dieser Turbinen des Flugzeuges. So ist es auch möglich für Yogis mit einem völlig anderen Energielevel, möchte ich das mal nennen, in Kontakt zu treten und sich dieser Energie zu bemächtigen und mit ihr auch umzugehen und zu arbeiten. Ihr könnt euch sehr leicht vorstellen, dass in dieser, oder wir alle wissen, dass in diesem Universum unterschiedlichste Energielevel sind. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, was es in der Galaxis in diesem Augenblick für unglaubliche Explosionen zum Beispiel gibt. Oder wenn wir uns anschauen, mit welcher Wucht und Wonne sich die Planeten in ihrer Umlaufbahn bewegen, was für eine Energie nötig ist, um die zu halten in ihrer Schwebe. Wenn wir uns vorstellen, was für unglaubliche Kräfte im Universum, im kleinsten Teil, dem Atom, zusammengebunden sind, die so groß sind, dass wenn wir sie entfesseln durch die Atomspaltung, unglaubliche Kataklysmen, also Zusammenstelle, Pralle oder Katastrophen entstehen können, soweit, dann wissen wir, dass es Energielevel gibt. Wenn wir uns weiterhin jetzt einmal vorstellen, was für feinstoffliche Zusammenhänge es gibt in dieser Welt, was es für Yogis gibt, die durch Gedankenkontrolle auf der mentalen Ebene ihren Körper verlassen und dort auf dieser subtilen Ebene des Geistes zu unglaublichen Dingen kommen, dann wissen wir, dieses Universum ist ein Energiepott und wir selber nehmen uns nur einen ganz kleinen, geringen Teil davon. So im Yoga lernt man es, diese verschiedenen Energielevel zu kontaktieren und ihre Energie nutzbar zu machen. Ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele geben, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Zum Beispiel Yogi Ramananda aus so einem Kaff in Mysore. Als er 74 Jahre alt war, konnte er mit seinen Fingern Holz durchschneiden. Er machte also so und schrapp war es durch. Oder auch Manjigiri. 1981 verstarb er leider, er blieb uns nicht erhalten, er war 85 Jahre alt und die letzten 18 Jahre, die stand er einfach da, ohne zu rasten. Und er war also ganz emotional sehr stabil, also nicht so wie wir, die nach zwei Tagen alle unsere schlummernden psychischen Neurosen entwickeln, wenn wir nicht schlafen für zwei Tage. Viele Wissenschaftler hat das natürlich intrigiert und ein gewisser Herbert Benson, ein Forscher an der Harvard Medical School, jetzt denken, wenn wir jetzt Harvard hören, dann sehen wir natürlich gleich den alten Rockefeller sterben und fragen uns, ob das, was das wohl für eine Geschichte war, die Radio Media gestern erzählt hat, wie er sich zum Dämon umwandelte. Anyway, so, was macht der Herbert Benson mit den Rockefeller-Geldern? Er erbrachte den Beweis, dass tibetanische Yogis nur nach einer knappen Stunde konzentrierter Meditation ihre Körpertemperatur um mehr als 8 Grad Celsius erheben können. Also keine Zentralheizung benötigen. Unlängst las ich ein Buch von den erstaunlichen Tätigkeiten der Yogis, die, wie soll ich mich ausdrücken, die wissenschaftlich nachgewiesen wurden, und hörte von einem Yogi, der für ein gesamtes Jahr sein Herz zum Stillstand brachte, woraufhin seine Blutzirkulation stoppte. Und dann hatte nach einem Jahr die Augen aufgemacht und gesagt, ich bin ein bisschen hungrig. Nicht? Und weitergemacht. So, ich glaube, das ist ausreichend an Beispielen. Aber etwas, was unserem westlichen Geist nicht verständlich ist, möchte ich noch sagen. Ich hatte gesprochen von verschiedenen Energieleveln und möchte jetzt ein Beispiel geben von verschiedenen Wirklichkeitsebenen. Ihr merkt, ich bin also sehr inspiriert worden durch Rajavidyas Vortrag gestern und möchte auf meine mir eigene mystische Art da jetzt das Gleiche auf eine andere Weise machen, nämlich unser Verständnis von Wirklichkeit zu hinterfragen. Es gibt 1974 ist ein holländisches Fernsehteam zu einem Yogi gegangen, der ein grausames Kunststückchen zeigte, nämlich flötete auf seiner Blockflöte, woraufhin aus einem Korb ein Seil hervorkam. Ein kleiner Bube kletterte dieses Seil empor, es war wohl sein Assistent, dann nahm er sein Schwert und hackte in der Wolke, die sich um den Seilkopf gebildet hatte und um den Buben und den Knaben, hackte er wild herein, bis alle Gliedmaßen runtergestückelt kamen und es Blut schauerte. Und dann fielen natürlich die Leute, die dabei waren, in Ohnmacht, nicht? Und das war's. So ein holländisches Fernsehteam hatte davon gehört und wollte das der Nachwelt erhalten und hat es auf Celluloid gebannt. Jetzt. So, sie saßen da und die Kamera lief und sie wurde schlecht, wirk, wirk, als sie sahen, dass der kleine Junge da zerstückelt wurde in der Wolke. Und einem rutschte das Herz in die Hose und der andere, der musste schnell auf Klo und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das gut vorstellen, so unerfahrene Westler, die sowas mal mitkriegen, die sind natürlich sehr gestückelt, nicht, in ihrer Psyche. So, nachher sah man sich den Film an und alles, was man auf dem Film sah, war ein Yogi, neben ihm war der Korb, ein Schwert war auch da in seiner Hand und neben ihm sein Assistent, der Knabe. Und der Yogi erzählte und erzählte und amüsierte sich königlich. Kein Seil kam aus der Schlange, keine Wolke, kein Seil kam aus dem Korb, keine Wolke bildete sich, nicht. Er lachte nur. Ich möchte zu diesem Phänomen Albert Einstein zitieren. Mir auch aufgeht. Rein logisches Denken kann uns keinerlei Wissen über die empirische Welt vermitteln. Alles Wissen der Realität beginnt mit der Erfahrung und endet in ihr. Hier hat Einstein in einer seiner absoluten Höhepunkte, das bildete der Abschluss einer Untersuchung über die Wahrnehmung, einen sehr interessanten Satz geprägt. Alles Wissen fängt an in der Erfahrung und endet in der Erfahrung. Mit anderen Worten, die Dinge, die wir wahrnehmen können, wir sehen Dinge entsprechend unserer Wahrnehmung von diesen Dingen. Das heißt, wir sehen sie entsprechend unserer sinnlichen Empfänger. Ich möchte hier ein berühmten Schweizer zitieren, Albert Hoffmann, Hoffmann mit Nachnamen. Er ist der Begründer dieses langen Wortes, das man abkürzt als LSD, einer Psychodroge, und hat das in seinen chemischen Werken, dabei Basel, rausklambüstert. Und macht einen interessanten Punkt. Er macht den Punkt, dass er spricht von einem äußeren Raum, und dieser äußere Raum wird das, was uns umgibt, an Dingen, die wir in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen, und er spricht dann von einem inneren Raum. Wenn ich jetzt beispielsweise meine Augen schließe, hört ihr einen Augenblick auf, in meiner Wahrnehmung zu sein, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel Trivanga vorstellen, und plötzlich poppt er in meinem inneren Raum auf. Ist er überhaupt da? Nö, ist gar nicht da. Dann stelle ich mir Harald vor. Zack, jetzt ist Harald da. Zack, jetzt kommt Toni neben ihn. Und so weiter und so fort. So, die Wirklichkeit. Ich habe vorher diese Wirklichkeit gesehen. Ich habe Harald da sitzen sehen und Toni da sitzen sehen und produziere jetzt das in meinem inneren Raum. Ich mache das nach. Wieso mache ich das nach? Weil meine Wahrnehmung von Harald und Toni auf eine bestimmte Art und Weise ist. Für mich stellen sich Harald und Toni in einer bestimmten Art und Weise wahr, wie nämlich meine Sinne sie wahrnehmen können. Eine Ameise jedoch, die würde Harald und Toni ganz anders interpretieren. Die Ameise würde jetzt vielleicht auf Haralds Arm hochklettern und sie würde unter den Pullover hochgehen und das Gefühl haben, in einem tropischen Urwald gelandet zu sein, weil Harald ein bisschen schwitzt, vielleicht in der freudigen Erwartung des Passadams. Für die Ameise würde sich Harald völlig anders darstellen, der äußere Raum völlig anders darstellen, weil sie ganz und gar andere Sinne hat. Und wenn sie die Augen zuschließen würde, würde ihr innerer Raum dementsprechend anders aussehen. Wisst ihr, dass wir uns in unserer Wahrnehmung nur auf einem ganz limitierten Bandbreite der Wahrnehmung befinden. Wir können nur ganz bestimmte Farbintensitäten wahrnehmen, nur ganz bestimmte Klangfrequenzen hören, nur ganz bestimmte Dinge wahrnehmen. Wenn ich zum Beispiel, ihr wisst, alle Materie, jetzt hoffentlich hebe ich nicht so sehr weg, weil mich das zu sehr begeistert. Alle Materie existiert ja als winzig kleinste, unendlich kleine Teilchen, wo man nicht mehr so machen kann, so klein. die in unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Letztendlich ist alles Energie, wie es heutzutage von der Physik und auch von den Vedas schon lange wahrgenommen wird. Und je nachdem, wie es schwingt, können wir Materie als Klang hören, als Farbe sehen, als feste Substanzen berühren. Stellt euch jetzt mal vor, wir würden in der Lage sein, die Radiowellen zu hören. Wir könnten dann Radio Albanien hier sehen. Wenn wir das umsetzen könnten, diese Schwingungen, die die Wellen eines Radiosenders erzeugen, in Realität, dann könnten wir die Radiosendung sehen. Es gibt Clairvoyance, also Hellsichtige, die Augen zumachen und die dann, indem sie sich verbinden mit der Energie, dir sagen können, was sich an anderen Orten abspielt. Das sagen die so sicher wie Karl-Heinz Köpke, der Nachrichtensprecher der Tagesschau, nicht der die Energie umgewandelt auf einem Fernsehschirm oder auf einer Filmleinwand sieht und kommentiert. Yes, das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Unsere Sinne sind in einer bestimmten Art und Weise geformt und machen sich deswegen ein bestimmtes Bild von der Wirklichkeit. Doch wie Albert sagte, also ich bin nicht auf du mit ihm, wie Herr Einstein sagte, Professor Einstein sagte, Realität oder Wissen ist nur eine Erfahrungssache. Und eine Erfahrungssache ist abhängig, wie schon angedeutet, von den Sinnen. So, Yogis befinden sich auf einer völlig anderen Ebene, wo sie völlig andere Erfahrungen machen und wo sie völlig andere Dinge wahrnehmen können. Die Wirklichkeit, die uns, mit der wir umgehen, ist nur eine ganz, ganz, ganz eingeschränkte Wirklichkeit, die, und jetzt möchte ich zu meinem nächsten Punkt kommen, gar nicht mal sehr praktisch ist. Diese Wirklichkeit, die wir rational erfassen können, in unseren, mit unseren Sinnen und auch den Erweiterungen unserer Sinne, sprich Teleskope und Elektromikroskope, sind eine bestimmte mechanistische Wirklichkeit, mit der wir uns in diesem 20. Jahrhundert irgendwie angefreundet haben, die aber sehr, sehr äußerlich ist. In dieser Art von Wissenschaft kennt man beispielsweise nur grobstoffliche Manifestation, die grobstoffliche Energie, die Welt der Atome, kennt aber nicht die Welt des Verstandes oder des Geistes, der Intelligenz und des Egos und weiß nichts von diesem gewaltigen Bereich, den wir während des Traumes haben. Vor einiger Zeit gab es eine Sendung im Fernsehen, die ich nicht gesehen habe, die aber ich habe viel zahlreiche Freunde, die so und so wahnsinnig materiell angehaftet sind und die ich dann bitte, bestimmte Dinge rauszuführen für mich, die so und so diese Sachen nachstudieren. Da sagte ein Max-Planck-Forscher über Gehirnforschung, heutzutage wissen wir über das menschliche Gehirn next to nothing, in der Nähe von nichts, also fast nichts in Deutsch. Wir wissen über Träume, wie sie auftreten, über Energien auf dem mentalen Bereich, die Art und Weise, was Leute beeinflusst zu handeln, im Grunde genommen nichts. Denn das, was diesen Bereich bestimmt, ist feinstoffliche Energie, die nicht in der Physik erläutert werden kann oder erfunden werden kann, weil man sich auf sehr, sehr grobe Messinstrumente beschränkt. Gestern habe ich mit Toni gesprochen über dieses Thema. Stellt euch mal vor, ich würde die Realität a priori festlegen, meine Realität, als das, was man mit einem Mikrofon aufnehmen kann. Nicht? Und jetzt würde ich versuchen, mit jemandem Bekanntschaft zu machen. Also, ich nehme lieber was anderes. a priori als etwas, das wäre zu pervers, dieses Beispiel. Ich nehme die Wirklichkeit a priori als das an, was ich mit einem Maßstab messen kann. Und jetzt kommt irgendjemand von euch in mein Zimmer. Das ist immer sehr, sehr schön am Ferienlager. Kommen viele Leute und man spricht mit vielen Leuten und lernt sich kennen. Und ich würde kommen, also bevor du jetzt irgendwas machst und sagst, bleib jetzt stehen, wie du bist, erfriere in deinen Bewegungen und ich werde dich jetzt erstmal abmessen. Und dann ziehe ich mein Schneidermessband raus und messe ihn von Scheitel bis Sohle. Und dann messe ich seinen Halsumfang und wie groß sein Adamsapfel ist. Das ist der Kehlkopf. Und wie groß sein Fingernagel vorstößt über die Daumenkuppe. Und weißt du, so einer bist du. Haha. Und du denkst, ich soll mit dir sprechen. Versteht ihr? Wenn ich mich festlege auf ein bestimmtes Messinstrument, dann werde ich damit mein Wirklichkeitsbild bereits feststimmen. So ist es mit uns heutigen, die unsere Weltbild festmachen an den messbaren Dingen, die wir wahrnehmen können. Wir alle wissen, wenn wir uns begegnen, wie zum Beispiel hier auf diesem Ferienlager, dann schauen wir uns an, der sieht sympathisch aus für uns, der nicht so, der hat einen Pickel auf der Nase, der nicht so, oder wir sprechen miteinander und hören, was der andere so sagt und so. Aber ein Großteil von dem, was die Person, mit der wir uns auseinandersetzen, ausmacht, können wir kaum messen mit unseren Sinnen. Wir müssen, wenn wir wirklich herausfinden möchten, wie ein Mensch ist, was er für Schätze in sich birgt, längere Zeit mit ihm zusammen sein, und wir werden da nicht einfach, sagen wir mal, so in den Mund langen können und ein Geheimnis aus ihm rausziehen können. Wir müssen mit ihm fragen, wir geben ihm vielleicht persönliche Geschenke, wir werden mit ihm bekannt und dann auf eine bestimmte Art und Weise spüren wir diesen Menschen ein bisschen und denken, ha, wenn ich ihm also jetzt Erdbeeren mit Schlagsahne gebe, dann reagiert er erfreut. Aber nicht, wenn ich mit einem langen Gesicht diese Sache vor ihn hinstelle, denn er ist nicht so sinnlich. Und so weiter und so fort. Meine Beispiele hinken ein bisschen. Ich habe mir nicht viele Gedanken über gute Beispiele gemacht in diesem Zusammenhang, weil es im Grunde genommen offensichtlich ist. Persönlichkeit und etwas ist etwas so Subtiles, etwas so, was sich nicht in physikalischen Gesetzen ausdrücken kann. Ich möchte zu diesem Punkt Sokrates zitieren, der in einem Dialog einen sehr nice Punkt machte. Ich habe ihn eigentlich schon mal, glaube ich, erzählt, ich weiß aber nicht mehr in welchem Kreise. Einigen von euch wird dieses Beispiel jedenfalls neu sein. Sokrates, wie ihr wusste, hat sich der Staatsmacht gestellt und wurde dann aufgrund seiner außertanischen, ich finde diese Worte so gut, also ich habe sie sofort übernommen, ich habe was für gute Worte, also außertanischen Ansichten wurde er dann verurteilt und dann ermordet, indem ihm ein Becher mit bestem Gift gereicht wurde. So, als er da so saß, da führte er eine seiner letzten brillanten Dialoge, sagte, wenn jetzt jemand sagen würde, Sokrates, wieso sitzt du hier? Und er würde versuchen, das zu verstehen, also wieso ich hier bin in dem Gefängnis. Und er würde sagen, ja, das liegt daran, weil die Sokrates-Muskeln sich gekrümmt haben, die Sehnen sich zusammengezogen haben. Aber was ist noch wichtig bei der Lokomotion? Der Orientierungssinn sich an Wänden entlang orientiert hat. Und deswegen sitzt du jetzt hier. Dein Sitzen ist praktisch ein Produkt von mechanischen Vorgängen in deinem Körper. Dann würde ich diesem Mann sagen, du bist ein Dummkopf. Ich spreche in Sokrates. Denn ich sitze hier nicht, weil meine Sehnen sich zusammengezogen haben. Ich sitze hier in erster Linie, weil ich aufgemotzt habe verurteilt worden bin und mich diesem Urteil gestellt habe. Es gab nämlich die Möglichkeit für Sokrates, nicht ins Gefängnis zu kommen, aber er hat sich diesem Urteil gestellt aus einem Grund, der wieder ein anderer philosophischer Dialog bildet. Nicht? So, ich sitze deswegen hier. Ich möchte ein anderes Beispiel geben. Wenn wir uns ein Bild anschauen, wieso dieses Krishna-Bild da, das sehr schön ist, wieso ist dieses Krishna-Bild? Und einer wird sagen, ja, weil da grüne Farbe da ist und da ist rote Farbe da und goldene Farbe und dies und das, da hat irgendjemand ein paar... Das ist eine Kombination aus den Lichtschattenfarben, oder wie heißen sie nochmal schnell, dieses Gemisch da, die Spektralfarben. Dann ist das auch eine einfältige Analyse. Das ist da, weil hier ein Devoti war und der hat sich vorgenommen, ich male jetzt mal Krishna, fertig. Mit anderen Worten, die Dinge sind so, wie sie sind, weil Personen sie beabsichtigt haben. Ich sitze hier, weil ich hier sitzen wollte. Wenn ich also eine sehr, sehr komplizierte Zusammenhang, wie kann man das gut schildern? Zu sagen, ihr zum Beispiel seid hier, weil eure Autos hierher gefahren sind, das ist nicht richtig. Zu sagen, ihr seid hier, weil durch die Kombustionen in eurem Zylinder, also Autozylinder, seid ihr hier, das ist sehr, sehr, sehr unwissend. Da kann ich nur sagen, wie seid ihr hierher gekommen? Und kann ein bisschen davon erklären, durch die Autofahrerei seid ihr hierher gekommen, manche von euch. Aber ich kann nicht so beantworten, warum ihr hierher gekommen seid. Es gibt unterschiedliche Motive. Ich weiß, dass manche sind hier wegen der Sache, andere sind hier. Ich habe Leute im Ferienlager gesehen, die haben gekifft schon in diesem Ferienlager am Parkplatz. Die sind da zu einem großen Grund, weil man das... Es gibt unterschiedlichste Motive. Manch einer ist vielleicht hier, weil er sich hoffnungslos verliebt hat und sein Freund oder seine Freundin hier ist. Es ist sehr vielfältig, die Motivation der Ferienlagergäste. Es ist nicht erklärt, wieso ihr hier seid durch Autofahrerei oder Fahrradfahrerei und so weiter und so fort. Es ist ein ganz anderer Bereich der Realität, der, und das möchte ich hier behaupten, viel wichtiger ist als der mechanische Teil der Realität, war entscheidend, hat entscheidend oder ganz und gar die letzte Entscheidung getroffen, warum ihr hier seid. So, die Wissenschaft, wenn sie das Universum analysiert, beantwortet eine Warum-Frage, wie, warum passieren Dinge, mit einer Wie-Frage, wie passieren sie? Und die Wie-Frage beantworten sie nur zu einem sehr geringen Teil. Geben ein bisschen dafür da. Du kannst für 1000 Jahre analysieren in den Molekülen und wirst nicht auf die wirst nicht beantworten kommen, warum es denn eine Atombombe gibt. Du kannst also auf mechanische Art und Weise niemals die Art und Weise, wie unsere Welt ist, erklären. Das finde ich jetzt ein wichtiger Punkt und kommt sehr gut heraus bei den Sokrates-Dialogen und das ist also, ich möchte mich also hier bitte ein bisschen an Rajavidyas gute Polemik, also ich war total in Ekstase gestern. Ich weiß, dass manchen ganz schön an dem Weltmodell rumgesägt wurde und ich habe schon ein Gespräch geführt, wo einer versucht hat, so ein bisschen verzweifelt sein Weltmodell zu retten. Aber es wird wahrscheinlich noch härter kommen, wenn wir jetzt morgen Physik und Vedanta war das? Oder Wissenschaft und Vedanta? Wie bitte?
Relativität, ja,
Vedanta. Oh, relativ, warum nicht? dann wird es wohl noch härter gesicht werden. Ich möchte ein bisschen mitsägen, indem ich einfach sage, die Wissenschaft ist heutzutage sehr einfältig, weil sie eine Wie-Antwort auf eine Warum-Frage gibt. Nicht? Wie geschieht das? So. Nun, jetzt wollen wir aber, möchte ich ein bisschen andere Dinge erzählen. Hier in diesem Vers nun heißt es, Vollkommenheit in der Selbsterkenntnis kann von keinem Yogi erreicht werden, solange er sich nicht im hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes betätigt. Denn das ist der einzige glückverheißende Pfad. Nun, auch die Yogis kontrollieren die materielle Natur, genauso wie die Wissenschaftler es tun. Die Yogis, finde ich, machen es besser und ihnen gehört der Nobelpreis, denn die machen wirklich interessante Sachen, wo man wirklich mal in die Hände klatschen kann. Und die sind wirklich progressiv in dem, was sie tun, wenn sie also ohne Flugzeug durch die Gegend fahren. Und wirklich, ich habe es selber gesehen. Ich weiß, für manche ist das nicht möglich. Die sind schockiert, wenn sie das hören. Ich saß da in Indien auf diesem Kumbh Mela Feld, es war nicht Kumbh Mela, und habe meine Runden gechantet. Ich bin weit weggegangen von allen anderen, weil ich an dem Morgen schlecht aus den Federn kam. Ich hatte bis spät in der Nacht gepredigt und habe da also meine Runden gechantet. Und habe gechantet. Und ich machte, war sehr konzentriert im Grunde. Und dann machte ich plötzlich die Augen auf und sah da so ein, wie eine zweite Sonne. Und dachte, ach, bin wieder zu spät ins Bett gegangen. Und wieso sehe ich jetzt eine zweite Sonne? Dann sah ich, dass die viel dichter war als die erste Sonne. Und merkte plötzlich, das war, ist jetzt nicht eine Sonne. Und ich täusche mich hier vielleicht nicht. Und habe also weiter gechantet. Und ich kam dann näher und habe ich aufgehört zu chanten. Weil die kam mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ran und ich dachte, jetzt muss ich mich vorstellen. Aber nein, die hielt 10 Meter vor mir, hielt das Energieding da an und da materialisierte sich ein Yogi und saß da und sagte ich, Hare Krishna. Und dann sagte er, Hare Krishna. Ganz normal, also nichts Außergewöhnliches, nicht? Und da habe ich wirklich gedacht, ja, diese Schöpfung von Krishna ist wirklich außergewöhnlich. Und da habe ich schnell weiter gechantet, um nicht auf die mentale Ebene zu kommen. Nicht? Weil das ist, wenn man das mal so erlebt, das ist keine Täuschung, die man da sieht. Die benutzen einfach andere Energien. Ich weiß, die amerikanische Armee hat einen Versuch gemacht, indem sie ein Kreuzer, ein Arm, how do you say, ein Flaggschiff, so wie ein Flaggschiff, dematerialisiert haben, indem sie bestimmte Frequenzen dort angesetzt haben und dann an einer anderen Stelle materialisiert haben. So die ganze Besatzung von diesem Schiff ist daraufhin gestorben. Das ist nämlich nicht so einfach, sich einfach so aufzulösen oder wieder so zusammenzukommen. Das muss schon Yogi beaufsichtigen. Und diese Berichte sind auch sehr geheim gehalten worden und sind dann rausgekommen. Und es war ein unglaublicher Skandal und ihr könnt das mal dem nachgehen. Ich habe dem nicht so weit nachgegangen. Ich habe es nur gelesen und habe gedacht, ja, sieht den ja ähnlich, nicht? Und dann, ich weiß, dass im Heidelberger Tempel, den Brief habe ich selber beantwortet, da kam ein Wissenschaftler, hat die NASA uns geschrieben und hat gefragt, wir haben gehört, dass Sie Kenntnis haben über Implosionen. Er hatte das gewaltigste Heer aufgerüstet und er war also wirklich eine Mischung aus Marquis de Sade, wenn der so heißt, Französisch kann ich nicht sprechen, de Sade, schreibt man's. und Reagan mit seinem interstellaren Programm, der hatte das geschafft, das mit außerirdischer Technik zu bewerkstelligen. Er war also, wird in den Puranas erläutert, der hatte was drauf. Und er hatte diese Kraft zu kontrollieren bekommen, indem er sich lange Zeit Entsagung auferlegte. Er hatte für lange Jahre dagestanden, nur auf seinen Zehenspitzen. war im Verlauf dieser Entsagung völlig abgemagert und völlig, wie soll ich mich ausdrücken, bis zum Skelett heruntergekommen. Ein Ameisenhaufen bildete sich über ihm, Termiten, und nur dadurch, dass er es verstand, die Lebensenergie noch weiter in seinen Knochen kreisen zu lassen, gab er also nicht den Körper auf oder musste mit Blaulicht in die Notambulanz eingeliefert werden. Er kannte diese Fähigkeiten, die auch die Yogis kennen. Nun, er hatte einen Sohn, der war ein Devotee, Prahlad Maharaj hieß er, wird bezeichnet als der Beste unter den Devotees, der sich Krishna völlig hingab und der ein Dorn im Auge natürlich war. Er geriet nicht so, wie Hiranyakashipu das wollte. Und schließlich kam es zwischen den beiden zu einem fürchterlichen Eklat, einem fürchterlichen, wie soll ich mich, einer Spannung, einer, sagt man schnell, einer Eskalation. Und Hiranyakashipu fragte seinen geweihten Sohn: Mein Sohn Prahlad, du Schurke, du weißt, dass alle Planeten der drei Welten samt den Regenten, die über sie herrschen, erzittern, wenn ich zornig bin. Mit Hilfe welcher Kraft bist du, Schurke, so dreist geworden, dass du offenbar furchtlos bist und dich meiner Herrschaftsgewalt widersetzt? Prahlad Maharaj sagte: Mein lieber König, die Quelle meiner Kraft, nach der du fragst, ist auch die Quelle der deinen. In der Tat kommen alle Arten von Kraft aus diesem einen Ursprung. Er ist nicht nur deine Kraft oder meine, sondern er ist die einzige Kraft für jedermann. Ohne ihn ist es niemandem möglich, in irgendeiner Hinsicht Stärke zu erlangen. Jedermann, ob sich bewegend oder nicht, ob hochentwickelt oder niedrig. You may be high, you may be low. Ob hochentwickelt oder niedrig, einschließlich Brahma, wird durch die Kraft des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, kontrolliert. Krishna erklärt, wie er die Quelle aller Kraft ist, wie er praktisch der letztendliche Motor der Schöpfung ist. Er sagt: Wisse, dass alle schönen, herrlichen und mächtigen Schöpfungen nur einem Funken meiner Kraft entspringen. In dem Augenblick, wo Krishna seine Energien zurückziehen würde, würden alle Schwingungen und alle Energien aufhören, alle Energielevels nicht mehr von dem Ursprung der Energie versorgt werden, und dieses Universum würde sich auflösen mit einem, ich weiß nicht wie, das kann ich nicht sagen, das könnte Stephen Hawking, da könnte er ein bisschen spekulieren. Wir können ihm ja einen Brief schreiben. Bitte, Stephen Hawking, mach die Gedanken über die Möglichkeit, wie alles aussehen würde, wenn Gott tatsächlich nicht da wäre und mit seiner Energie alles erhalten würde. Vielleicht würde er eine Herausforderung zum Spekulieren akzeptieren. Das ist Prahlad Maharaj's Antwort. Wer sie nachlesen möchte, wer eingebildet ist über seine Kräfte der Intelligenz oder seine Kräfte des Körpers, 7. Kanto, 8. Kapitel, Vers 7. Und es geht noch weiter. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, der höchste Kontrollierende und der Zeitfaktor ist, ist die Stärke der Sinne, die Stärke des Verstandes, die Stärke des Körpers und die Lebenskraft der Sinne. Seine Macht ist unbegrenzt. Er ist das Beste aller Lebewesen, der Herr der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Durch seine eigene Kraft erschafft und erhält er die kosmische Manifestation und vernichtet sie auch wieder. Das Beispiel, was gegeben wird, ist die Spinne, die aus sich heraus ein Spinnengewebe erzeugt und dieses Spinnengewebe zu seiner Zeit wieder zerstört und in sich zurücknimmt, in sich zurückaufnimmt. Das ist das Beispiel, das für Krishna gegeben wird. Sehr kraftvoll. So, und dann wird es natürlich hochinteressant. Hiranyakashipu ist tot, braust total auf, er verlässt alle Fassung. Und wenn ich jetzt ein Schauspieler wäre, könnte ich das gut wiedergeben, aber weil ich es nicht bin, möchte ich es lieber verhalten sagen. Aber er wird es wohl geschrien haben: Du Schurke, du versuchst meine Fähigkeiten herabzusetzen, als vermöchtest du die Sinne besser zu beherrschen als ich. das ist überintelligent. Ich kann daraus schließen, dass du von meiner Hand sterben möchtest. Denn diese Art von wirrem Gerede geben nur diejenigen von sich, die im Sterben liegen. Das war sein Sohn. Das war sein Sohn, für den ihn so manche sentimentale Träne die Backe heruntergelaufen war. Jetzt wollte er ihn töten. Und dann sagt der Prahlad, du unglückseliger Vogel, du hast immer von einem anderen höchsten Wesen als mir gesprochen, einem höheren Wesen, das über allem steht, das über alle herrscht und das alldurchdringend ist. Doch wo ist er? Wenn er überall ist, warum befindet er sich dann nicht auch vor mir in dieser Säule? Da du so viel Unsinn daherredest, werde ich dir nur den Kopf vom Rumpf trennen. Nun zeige mir, wie dein angebeteter Gott kommt, um dich zu beschützen. Das möchte ich schon sehen. So beschimpfte der wutentbrannte Hiranyakashipu, der über ungeheure Körperkraft verfügte, seinen erhabenen, gottgeweihten Sohn Prahlad mit groben Worten. Immer wieder Flüche ausstoßend ergriff Hiranyakashipu schließlich sein Schwert, erhob sich von seinem Königsthron und schlug voll ohnmächtigen Zorn mit dem Faust gegen die Säule. Daraufhin erklang aus der Säule ein furchterregendes Grollen, das die Hülle des Universums zerspringen zu lassen schien. Oh mein lieber Yudhishthira, dieses Grollen drang sogar bis zu den Wohnorten der Devatas, der Halbgötter wie Brahma. Und als sie dieses hörten, dachten sie, oh weh, nun werden unsere Planeten zerstört. So, das muss unglaublich gewesen sein. Also das kann bestimmt, müsste man mal versuchen zu reproduzieren mit der modernen Technik, dieses Grollen. Das hat also etwas Ehrfurchtergebendes, etwas die Psyche kaputtmachendes, etwas Furchterregendes, aber wahrscheinlich auch etwas Göttliches an sich gehabt, dieses Grollen. So, dann, während sich Hiranyakashipu, der seinen eigenen Sohn töten wollte, mit seiner außergewöhnlichen Tapferkeit brüstete, vernahm er diesen wunderbaren dröhnenden Klang, den noch niemand je zuvor gehört hatte. Als die anderen Anführer der Dämonen den Klang vernahmen, fürchteten sie sich sehr. Keiner in ihrer Versammlung vermochte, die Quelle des Grollens ausfindig zu machen. Das hatte man einfach noch nicht gehört, das war neu. Und dann geht's weiter. Das ist der letzte Text, den ich vorlesen möchte. Um die Wahrheit der Aussage seines Dieners, Prahlad Maharaj, zu beweisen, mit anderen Worten, um zu beweisen, dass der höchste Herr überall gegenwärtig ist, selbst in der Säule einer Versammlungshalle, zeigte die höchste Persönlichkeit Gottes Hari eine wunderbare Form, die nie zuvor von jemandem gesehen worden war. Die Form war weder die eines Menschen noch die eines Löwen. Auf diese Weise erschien der Herr in seiner wunderbaren Gestalt in der Versammlungshalle. So, ich habe schon in einem anderen Rahmen mal darüber gesprochen. Wie war jetzt Krishna in dieser wunderbaren Form, in dieser Säule erschienen? Wenn wir dieses Schauspiel inszenieren, wir spielen auch sehr gerne Schauspiel, und diejenigen von euch, die interessiert geworden sind, wir werden in kurzem eine Wiederholungsveranstaltung von dem Sommerlager machen auf der Navajiyala Nishinga Farm. Wie nennst du das? Werbeblock? Das ist ein richtiges Wort. Wieso Block?
Zwischen den Sendungen probieren wir so ein kleiner Block.
Ach so. Da könnt ihr also auch kommen. Da spielen wir manchmal dieses Theaterspiel. Und wenn wir den Darsteller, der also Krishna spielen soll, der aus der Säule springt, spielen, dann müssen wir mit großen Säulen, weil er so interessant geschmückt ist, mit großen Decken so eindecken total, und dann wird er dahin geführt, und dann erst kann er aus der Säule rauskommen oder hinter der Säule hervorkommen besser, weil anders geht das nicht zu machen. Wir haben keine dramaturgische Anleitung gefunden, wie jemand aus einer Säule rausspringen kann und wie er da erstmal reinkommen kann. Nicht? Da gibt es keine Unterweisung, wie man das machen kann. So, wir fragen uns in dem Zusammenhang vielleicht, wie ist denn Krishna erst ursprünglich dahin gekommen, um dann da rauszuspringen? Die Sache ist so, er ist schon immer da. Krishna ist alldurchdringend, und so ist der alldurchdringende Krishna, hat sich dort plötzlich gegenwärtig offenbart. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte. Alle Kraft kommt von Krishna, denn Krishna ist alldurchdringend und in allem gegenwärtig. Deswegen wird ein Gottgeweihter sich mit Krishna verbinden wollen, und indem er Yoga mit Krishna erlangt, nämlich Bhakti Yoga, kann er das enorme Kraftfeld, das enorme Gravitationsfeld, nämlich diese materiellen Universen, welches ein Aufenthaltsort von verschiedensten materiellen Energien darstellt, verlassen. Er kann die Anziehungskraft verlassen, die diese materielle Welt aufbietet, und zurück in das ewige Königreich Gottes geht. Schneller als die Gedanken es sich vorstellen können. So, das ist auch der Abschluss dieser Vorlesung. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen begeistert seid von diesen Themen, weil das ist einfach, ich finde es einfach total fantastisch, wie Krishna einfach überall gegenwärtig ist. Und wie wir deswegen, wenn wir uns ein spirituelles, und das muss ich jetzt noch sagen, ein spirituelles Leben zu führen, bedeutet mit diesem Krishna Gemeinschaft zu haben und natürlich ein bisschen rauszugehen aus der materialistischen Auffassung des Lebens. Ich finde, das ist sehr wichtig, weil ihr seid ja jetzt im Ferienlager hier auf dieser Farm. Ihr seht, so eine Farm ist eigentlich recht überzeugend, weil es funktioniert so schön. Und es lässt sich so schön leben hier. Mir ist klar, dass manche Probleme haben, weil es nicht genug zu schlafen ist. Ich merke während des Ferienlagers eine seltsame Form der Schlaflosigkeit, die mich auch übermannt hat. Also ich weiß nicht, was es ist. Es ist entweder spiritueller Fortschritt oder Überdrehtheit. So. Was ich sagen möchte, die Devotees leben ja mit ihrer Realität, dass Krishna der Herr aller Dinge ist, dass Krishna sie versorgt. Die leben ja mit diesen Sätzen: Seht ihr nicht die Vöglein am Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, und der himmlische Vater sorge doch für sie. Und irgendwie, und es funktioniert glänzend. Also wir sehen hier sogar außerordentlich wohlbeleibte Devotees. Ich weiß, wie du kamst, Herr Vasanda, aber warst du viel magerer. Also man kann hier was zu essen kriegen genug. Nicht? Das ist kein Problem. Nicht? Du bist also da, das der Beweis, dass es klappt einfach. So, manche sind glücklich verheiratet worden und haben Bambinos noch und nöcher. Auch diese Wünsche lassen sich also erfüllen auf dieser Ebene. Wichtig ist hier zu bemerken, dass wir also, obwohl wir Außertanen sind, finde ich toll das Wort, Außertanen, aber Außertanen. Ich finde aber, es müsste vielleicht noch ein wohlklingenderes Wort, müsste noch ein besseres. Klingt schon, ich werde mir auch Gedanken machen über Worte. Ich bin jetzt total inspiriert. Was du kannst, kann ich auch weiter wieder. Also, ich habe es noch nicht überlegt. Obwohl wir also außerhalb des materiellen Realitätsbegriffes leben und uns da auf die spirituelle Wissenschaft in den Schriften berufen, geht es, und es geht eigentlich besser, finde ich, als die Materialisten. Es ist praktischer, so zu leben. Man braucht nicht so viel zu arbeiten, zum Beispiel. Das ist ein materialistisches Argument jetzt gewesen. Und deswegen möchte ich euch einfach bitten, ganz systematisch das mal zu untersuchen, ob ihr nicht so leben könntet wie die Devotees, mit einem anderen Wirklichkeitsbegriff. Das heißt, das muss man natürlich erstmal studieren und man muss da reinkommen. Und viele dieser Dinge vom spirituellen Wissen sind ja Fragen von Erkenntnissen und Erleuchtungen sogar, die man nicht so einfach so herbeizaubern kann, nicht? Aber ich denke, dass meine Vorlesung hier zum Ende zu bringen, aber auch um auf das Gesagte gestern Gesagte nochmal anzuschließen, ich denke, das ist, ist wirklich die Alternative, auf spirituelle Weise zu leben. Und mir ist schon sehr klar, man muss, um im spirituellen Leben leben zu können, um Fuß zu fassen, qualifiziert sein. Nicht? Man kann nicht einfach so bleiben, wie man ist, sondern man muss an sich arbeiten. Ach, Hare Krishna. Sind hierzu einige Fragen? Oder eine Frage?
Eine Frage, es würde mich vielleicht noch interessieren, was jetzt solche Kräfte wie die Yogis oder jeweils auch Dämonen da nach vielen Leben erlangt haben, solche mystische Kräfte. Könnte das sein, dass ein reiner Gottgeweihter solche Kräfte als Nebenprodukt geschenkt bekommt?
Yes.
So, ja, ja. Nebenbei, so, wie hast du es?
Ja, es heißt, dass genauso wie Dienerinnen einer Königin folgen, wenn eine Königin irgendwo auftritt, dann kommen immer einige Dienerinnen, die eine trägt die Zahnbürste, die andere eine Melone und die andere frische Socken und ich weiß nicht genau, was die da machen, ich bin nämlich so, Zepter oder Parfüm, Schminke und so, so folgen auch die mystischen Fähigkeiten Bhakti. Und so ist es so, dass die Devotees zum Teil mystische Fähigkeiten haben. Nun, sie wollen diese Fähigkeiten im Grunde genommen nicht benutzen, denn seht mal, mit diese Fähigkeiten sind ja nichts anderes als eine Kontrolle der materiellen Energie. Es gab mal einen Deutschen, es gab viele Deutschen, aber dieser eine Deutsche kam nach Indien und sah die mystischen Fähigkeiten der Yogis und sagte, das ist ja nichts Besonderes, das haben wir ja im Westen durch die Wissenschaft dupliziert. Die fliegen ja auch durch die Luft. Die Wissenschaftler versuchen ja auch in das Kleine, in die Atome reinzugehen, durch den Stein hindurch zu gehen, unter Wasser zu leben und so weiter und so fort. Also sich fortzubewegen und ich bin da nicht so. Die versuchen ja auch die tollkühnsten Trapezkünste zu machen. Und er sagt, also das beeindruckt mich nicht so. Das ist das Gleiche im Grün, nur in einer sehr armseligen Form, was die Wissenschaftler da machen. Wenn ihr mal seht, die Wissenschaftler versuchen ja, also manchmal ist das ja, grenzt das ja schon fast an mystische Kräfte, was die da zustande bringen, nicht? Mit diesen Computersachen, also da. Da bin ich ja, also es gibt die Volis, die können sich die ich mache immer einen weiten Bogen um Computer, das bleibt auch so, ich habe einfach kein Vertrauen in die Dinge. Weil was die da möglich machen, das ist ja fast mystisch schon. Es lässt sich natürlich physikalisch noch erklären, aber für so einen einfachen Menschen wie uns so eins ist das. Also ich will jetzt keine Beispiele geben, aber da gibt es ja Beispiele. Naja, so, das ist nichts Besonderes. So, der reine Devotee möchte diese Dinge nicht. Einmal wurde Srila Prabhupada gefragt, in Indien, er kam und er ihm wurde gefragt, was sind deine mystischen Kräfte? Einer aus der Zuhörerschaft. Und Prabhupada deutete auf die Devotees, die vor ihm saßen, und sagte, das sind meine mystischen Kräfte. Ich habe aus Schweineessern nicht Schweineesser, das hat er nicht gesagt. Ich habe immer so harte Eindrücke. Mletschers heißt Fleischesser. Und Leute, die überhaupt keinen Zugang hatten zu spirituellen Wissen, ich habe gepredigt und es sind Gottgeweihte draus geworden. Das sind meine mystischen Kräfte. In Hamburg hat er aber einmal etwas gemacht, was ihr natürlich für euch behalten sollt. Das ist also nicht gerade für jeden bestimmt. Es war... Shivananda hat mir das erzählt. Shivananda war der sorgte für Srila Prabhupada und einmal war Shivananda oder Aravinda? Ich glaube Aravinda war es. Der sorgte für Prabhupada und kam also jetzt schau Sie sich mal an, was Prabhupada so machte, indem er lugte durch Schlüsselloch. Also er wollte mal so durch Schlüsselloch sehen, was Prabhupads Aktivitäten hinter dem Schlüsselloch waren. Nicht? So, er sah plötzlich, wie Prabhupads Körper hochkam und auf dem Sonnenstrahl, den einfallenden Sonnenstrahlen, aus dem Fenster schwebte. Und dachte sich, no! Weil er hatte LSD früher genommen und hatte also zuerst gedacht, weil es braucht manchmal 10 Jahre, bis das aus dem System rausgeschleust ist. Nicht? Und deswegen haben manche neue Devotees manchmal die unglaublichsten Visionen, die muss man sie aber schnell auf den Boden der Tatsache bringen. Also, oh, das ist jetzt nicht spirituell, das war was anderes. Jedenfalls, der dachte, also es war was anderes, nicht? Und kam dann aber, er konnte das einfach nicht vergessen und ist zu Prabhupada gegangen. Dieser Prabhupada, ich bin total verwirrt. Also das habe ich gesehen. Was war das? Und dann hat Prabhupada geschmunzelt und gesagt, Posaune ist aber nicht so aus. Ich habe nur mal eine mystische Kraft ausprobiert. Ich war interessiert dran. Nee. Ja. Prabhupada hat in seinem Leben, also wenn wir mit ihm zusammen waren, sind manchmal außergewöhnliche Dinge geschehen, aber Srila Prabhupada hat bewusst diese Dinge immer zurückgenommen. Auch wenn Srila Prabhupada in den Zustand der Ekstase verfiel, hat er sehr schnell ist er zurückgekommen und hat die Devotees dann danach einfach gebeten, chanted Hare Krishna, wenn er also nicht zugänglich war. Weil Srila Prabhupada wusste, wenn er diese Dinge auftischen würde, dann würden die Leute kommen aufgrund seiner mystischen, würden aufgrund dieser Dinge zu ihm kommen und nicht wegen Krishna. Und würden dann dann würde er sie betrügen, wie es hier heißt. Vollkommenheit in der Selbsterkenntnis kann von keinem Yogi erreicht werden, solange er sich nicht im hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes betätigt. Das ist, worum es geht. Und das ist das höchste Wohl. Nicht dieses Kontrolliergebaren der Yogis. Nicht? Jesus musste mit diesen Siddhis umgehen, sonst hätten die überhaupt nichts gemerkt, diese Hammelköppe. Ne? Der hat aber einmal diese Dinge getan und dann dachten sie alle, toll, du bist der Größte. Du kriegst den ersten Preis von uns. Nicht? Und Srila Prabhupada hat das, wie gesagt, nicht gemacht. Ich will jetzt, ne, also Jesus war da sehr, sehr barmherzig. Er hat die Leute einfach so verstrickt, so ein bisschen, nicht? Im Gottesbewusstsein. Ja, noch jemand? Geködert. Jetzt wirst du aber spekulieren.
Nee.
Nein?
Nein, es kam mir nur eine Aussage eben auch noch von jetzt, im Sinne, wenn er auch gesagt hat, was ist eigentlich, denke ich, sucht irgendwie nur Gott und euch wird alles gegeben.
Ja, 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 ja. Das ist das Wunderbare, wenn man sich einfach, wenn wir das einfach schaffen. Seht mal, wir haben unser Vertrauen jetzt zur materiellen Energie gegeben. Wir haben gehört in der Schule, 2 plus 2 ist 4. 2 weniger 2 ist 4. Ist 2. Ist übrigens nicht immer so. Wir sind zur Tanzstunde gegangen und haben, weiß ich jedenfalls, und haben dort Umgangsformen gelernt. Und wir sind jetzt einfach hier so ein bisschen als Produkt dessen, was wir gemacht haben, als Produkte unseres Karmas, als Produkte dessen, was wir vornehmlich gehört haben. Wir haben da einfach unser Vertrauen reingesetzt. Und jetzt, warum nicht jetzt einmal mal Vertrauen in Krishna reinsetzen? Nur für ein Leben. Doch wenig im Vergleich zu dem unsere Geschichte, wo wir als historische Verlierer durch das Weltall gependelt sind. Nicht? Also ich muss sagen, gestern, das hat mich total, ich bin also total inspiriert, weil als Kami habe ich mir laufend Gedanken gemacht, da muss doch irgendwo der Wurm drin sein, habe ich mir gedacht. Ich habe an der Hamburger Hochschulreform teilgenommen, die durch die Gymnasium tobte. Und das ist doch alles Quatsch, was wir hier beigebracht kriegen. Weil ich habe privat sehr viel gelesen und das war alles viel interessanter, als wir gelernt haben in der Schule, nicht? Und ich war also völlig gelangweilt und völlig frustriert mit dem Lernstoff. Warum lernen wir das denn nicht? Und da habe ich meinen aufmüpfigen Deutschlehrer mit ihm mich zusammengesteckt und gesagt, jetzt lernen Sie uns doch mal vernünftige Sachen. Ich will hier interessante Romane lesen, nicht? Und nicht solche langweiligen. Nicht? Da war gerade so ein Buch rausgekommen, so über die Hintertan. Outsider hieß das, glaube ich. Das war der Schrei da. The Outsiders hieß das, glaube ich. Und weiß nicht. Und dann habe ich mich mit der Schule angelegt und weil die mit meinen aufmüpfigen Ideen nicht zufrieden waren, bin ich dann von der Schule weggelaufen. Aber ich wusste nicht, dass das so gemein und so dreckig ist. Intuitiv hatte ich so ein Gefühl und deswegen bin ich einfach weggelaufen. Bin mit 16 Jahren von der Schule weggelaufen einfach. Und keiner hat mich gefunden, weil ich in Paris war. Yes, that means. Gut, aber Hare Krishna. Ich glaube, wir sind jetzt zum... Sorry, ich bin ein bisschen ausgeglitten in meiner Thematik. Ich glaube, wir sind zu einem gesunden Ende gekommen. Danke.